So. Schönen guten Abend. Hallo. Ich darf heute zu euch sprechen und mein Thema heute sind Vorbilder. Und dazu werden wir uns heute einen Text aus dem Philipperbrief anschauen. Diejenigen, die bei der Eckstein dabei waren, haben sehr viel aus dem Philipperbrief lernen können an dem Wochenende vor 2 Wochen. Und wir werden uns dieses Mal eine Stelle angucken, die mich persönlich in der Vorbereitung sehr herausgefordert hat und mich auch einfach sehr überführt hat. Und wenn ich darüber nachdenke, darüber jetzt sprechen zu müssen, dann denke ich mir nur so, du bist eigentlich der Allerletzte, der hier über Vorbilder sprechen kann und will mich gleichzeitig als Erstes bei allen entschuldigen, denen ich bisher ein schlechtes Vorbild war und sie zu irgendwas angeleitet habe, was zu einem Negativen geführt hat, wo ich irgendwas Selbstsüchtiges ins Zentrum gestellt habe und nicht Gott. Genau. Das war eigentlich nicht meine Einleitung. Meine Einleitung geht anders. Ihr kennt alle den Film Fluch der Karibik. Wahrscheinlich kennen die meisten den Film. Wer kennt ihn nicht? Okay, Johnny kennt ihn auf jeden Fall. Und beim Film Fluch der Karibik gibt es einen Hauptcharakter, Captain Jack Sparrow. Und Captain Jack Sparrow hat sehr viele Abenteuer erlebt. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile gibt, aber Captain Jack Sparrow ist so ein lockerer Typ, der irgendwie durch die Szenerie sich halb taumelnd, halb wissend, wohin er taumelt, bewegt und immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und seine Ziele verfolgt. Und mit ihm auf dem Weg hat er immer seinen Kompass. Und er schaut immer wieder auf den Kompass und der Kompass zeigt ihm die Richtung an, wo er hin will. Und jedes Mal, wenn dieser Kompass in die Hände von jemand anderem fällt, schaut er sich kurz den Kompass an, schüttelt den Kopf und legt den zur Seite oder sagt, oh, ist kaputt, so ein blödes Ding. Warum? Captain Jack Sparrow weiß etwas über den Kompass, was andere nicht wissen. Und warum ist ein Kompass überhaupt wichtig für Seefahrer? Wenn wir an Land sind, brauchen wir eine Karte zumindest, um uns zu orientieren. Dann können wir sehen, okay, ich kann diesen Weg gehen. Wenn du auf dem Meer bist, wird das Ganze schwieriger. Du guckst nach links, nur mehr. Du guckst nach rechts, auch nur mehr. Du guckst vor dich, überall ist mehr. Um dich auf dem Meer orientieren zu können, brauchst du 3 Dinge. Du brauchst eine Karte, du brauchst einen Sextanten und du brauchst einen Kompass. Die Karte brauchst du, weil dort eingezeichnet ist, wo verschiedene Orte sind. Den Sextanten brauchst du, um zu wissen, anhand der Sterne, wo du dich befindest. Und wenn du weißt, wo du dich befindest und du weißt, wo du hin willst, kannst du mit dem Kompass die richtige Richtung einschlagen. Weil ein Kompass nach Norden ausgerichtet ist und Karten auch so gezeichnet werden, dass sie nach Norden ausgerichtet sind. Und wenn du dann weißt, wo du auf der Karte bist, dann kannst du dich orientieren. Aber mit dem Kompass von Jack Sparrow war dies nicht möglich. Denn was der Kompass angezeigt hat, war nicht Norden, sondern der Kompass hat immer das angezeigt, was der Träger des Kompass am meisten wollte. Das heißt, wenn er in eine gewisse Richtung wollte, hat der Kompass schon dahin gezeigt, aber die Personen wissen es nicht. Und wenn sie die Karte anhand dieses Kompass ausrichten, werden sie auf jeden Fall in die falsche Richtung fahren. Genau, so viel dazu. Hinzu kommt auch noch, dass Captain Jack Sparrow ein sehr egoistischer Hauptcharakter ist, dem es eigentlich die ganze Zeit nur um sich geht. Dem zwar Leute folgen, aber eigentlich macht er nur sein Ding und nimmt Leute dabei mit, die ihm nützlich sind. Wir werden heute in den Philipperbrief schauen und wir werden dort sehen, dass es eine Gemeinde gibt. Paulus schreibt es an eine Gemeinde, in der 2 unterschiedliche Arten von Menschen sind, 2 unterschiedliche Vorbilder und die, weil sie so unterschiedlich sind, auch 2 unterschiedliche Wege gehen und dementsprechend auch 2 unterschiedliche Enden haben werden. Genau. Stellt euch jetzt mal vor, ihr wollt bergsteigen gehen. Ja, und ihr kommt dann im Tal an und da ist eine Gruppe und einer redet besonders viel und sagt, ich weiß, wo es lang geht. Okay, das ist der Bergführer, das ist wohl der Bergführer. Und da stehen ganz viele Leute um ihn rum und sie haben sich alle schon aneinander festgemacht, weil der Weg wohl unsicher ist. Und um sich gegenseitig zu sichern und nicht zu verlieren, sind alle mit einem Seil befestigt. Und weil du ihm vertraust, sagst du, okay, ich gehe mit. Was du nicht weißt, ist, der Bergführer kennt den Weg selber nicht. Er ist gar kein Bergführer. Er geht los und alle anderen folgen ihm, weil er so überzeugend ist, weil er Dinge gut verkaufen kann. Und er geht nicht den gezeichneten Weg, sondern er geht seinen eigenen Weg und sagt, ich war da schon mal, ich kenne ein paar richtig coole Spots, da könnt ihr Bilder machen für Instagram und so weiter und coole Aussichten genießen. Und ihr geht ihm hinterher. Und ihr geht und ihr kommt an Stellen, die ziemlich gefährlich sind und vielleicht fragt ihr euch, gehen wir überhaupt hier richtig? Wir sollten vielleicht lieber einen besseren Weg gehen. Aber weil alle anderen ihm auch folgen und es so lustig ist in der Gruppe, geht ihr mit. Bis ihr an eine Stelle kommt, wo selbst der Bergführer nicht mehr weiter weiß. Er geht, weil er jetzt quasi der Führer ist, aber er stürzt ab. Und weil ihr alle an einem Seil hängt, stürzt einer nach dem anderen hinterher und ihr geht verloren. Dieser Bergführer war kein Bergführer, er war kein gutes Vorbild, er hat euch nicht auf einem guten Weg geleitet, sondern sein Weg führte in den Tod. Ist dir bewusst, dass ein falsches Vorbild auch dich in den Tod führen kann? Oder falsche Vorbilder? Jeder von uns folgt irgendjemandem, ob ihr es glaubt oder nicht. Irgendein Vorbild habt ihr. Jeder läuft auf irgendwelchen Straßen, die jemand schon vor einem gegangen ist. Und egal welchem Vorbild du folgst, wenn dein Vorbild nicht Jesus zum Vorbild hat, dann wirst du ins Verderben gehen. Dann wirst du scheitern. Paulus sagt über diese beiden Vorbilder, die in dieser Stelle vorkommen, sagt über das eine Vorbild, folgt ihm und dem anderen, über das andere sagt er, ihr Ende ist das Verderben. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt keinen dritten Weg, es gibt zwei Möglichkeiten. Welches Vorbild bestimmt über deine Ziele? Welches Vorbild bestimmt über dein Aussehen? Welches Vorbild bestimmt über deine Zeit? Sobald Jesus nicht das übergeordnete Vorbild ist, im Leben deines Vorbildes, wird er dich in die Irre führen. Ich würde gerne, bevor wir in den Text schauen, noch zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in dein Wort schauen können. Dein Wort, das gemacht ist, um uns zu überführen, uns zu ermahnen, uns auf den rechten Weg zu führen. Du hast uns dein Wort gegeben, auf das wir Freude in Fülle haben, auf das wir den rechten Weg gehen, auf das wir zu dir kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt sprichst zu uns, dass du persönlich sprichst und nicht ich irgendetwas rede, was nur in meinem Kopf sinnvoll ist oder irgendwie irgendwelche Weisheiten von mir zu geben, denn dann werde ich scheitern, dann werde ich ein sehr schlechtes Vorbild sein. Und Herr, ich möchte auf dich schauen und ich möchte, dass du sprichst. Und sprich du jetzt zu unseren Herzen. Öffne du unsere Herzen und lass uns sehen, wem wir wirklich folgen, was unsere Ziele sind und ob du unser Maßstab bist oder jemand anders. Amen. Amen. Paulus beginnt in Kapitel 3, Vers 17 mit den guten Vorbildern. Er spricht hier zu den Philippern, die ihn kennen. Er hat die Gemeinde gegründet und jetzt hat er ihnen einen Brief geschickt und er sagt zu ihnen, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Direkt das erste Wort, werdet. ist ein Befehl. Es ist kein Vorschlag, es ist kein Angebot und es ist erst recht keine Bitte. Paulus versucht an dieser Stelle gar nicht erst durch nettes Zuwirken zu bewirken, etwas in den Zuhörern zu bewirken. Nein, er befiehlt. Er geht direkt aufs Ganze. Er fordert sie ganz konkret zu etwas auf. Er fordert sie auf, aktiv zu werden. Er fordert sie auf, ihm nachzuahmen. In dem Wort werdet steckt aber auch noch eine zweite Bedeutung drin. Es ist nicht nur ein Befehl, es ist auch eine Feststellung, nämlich eine Feststellung, dass sie es noch nicht tun. Denn wenn sie schon nachfolgen würden, müsste er nicht sagen, werdet Nachfolger. Er sagt ihnen, ihr seid es noch nicht, ihr lauft noch falschen Vorbildern hinterher. Das ist zum einen sehr ernüchternd, das in so einer frühen Gemeinde zu sehen, aber gleichzeitig ist es auch sehr erbauend für uns, denn wenn wir uns reflektieren, und das sollten wir im Laufe der nächsten halben Stunde, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir auch oft falschen Vorbildern hinterherlaufen und dass es gibt trotzdem eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, dass es nicht so bleiben muss. Es kann geändert werden. Paulus sagt, werdet meine Nachfolger. Und wenn sich heutzutage jemand hinstellt, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, werdet meine Nachfolger, ja, dann würden sich manche Leute wohl denken, was für ein arroganter Assi. Was bildet der sich eigentlich ein? Und Paulus macht es trotzdem. Er sagt ihnen, werdet meine Nachfolger. Warum macht Paulus das? Aus welchem Antrieb macht er das oder worin liegt seine Autorität? Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann stellen wir fest, dann sehen wir, was er alles gemacht hat und warum er qualifiziert ist, eine solche Aussage zu treffen. Paulus war am Anfang genau das Gegenteil davon. Er ist Christus nicht nachgefolgt. Er hat die Christen verfolgt, bis Christus ihm begegnet ist. Und er wurde aus seinem Verfolger ein Verkündiger. Er predigte das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott auf die Welt kam, um Sünder zu retten, auf 3 Missionsreisen im ganzen Mittelmeerraum, im ganzen Römischen Reich. Und dann gründete er Gemeinden, um die er sich intensiv gekümmert hat. Er hat sie besucht, er hat Briefe geschickt und er hat auch Mitarbeiter hingeschickt, wie auch nach Philippi. Denn dieser Brief, der kam mit einem Mitarbeiter, den er aus Rom, aus dem Gefängnis, zu den Philippern geschickt hat. Und an die Korinther, das ist die gute Seite von Paulus, was er Gutes erlebt hat während dieser Zeit. Und es gibt noch eine schlechte Seite. Nämlich an die Korinther schreibt er in 2. Korinther 11, 24 bis 28 folgendes. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. Also 39 Schläge empfangen mit der Peitsche. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, davon 1-mal in Philippi. 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte, in Blöße, zu alledem der alltägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Und die Philipper kannten die Geschichten von Paulus. Sie haben davon nicht nur gehört, sie haben es auch selber erlebt. Paulus wurde in ihrer Stadt selbst, nachdem er einen Geist ausgetrieben hat, von einer Meute festgenommen und wurde verprügelt. Und anschließend wurde er ins Gefängnis geworfen. Und was hat er gemacht? Er hat gesungen. Im Gefängnis hat er gesungen, bis die Mauern eingestürzt sind. Paulus kannte es nicht nur, Gemeinden zu gründen, Paulus kannte auch die Not. Und Paulus sagt, nach all dem, was er erlebt hat, folgt mir nach. Bist du bereit, diesem Beispiel zu folgen? all die Bequemlichkeiten, die unser Leben hier uns bietet, aufzugeben und ihm nachzumachen? Paulus fordert uns auf, Menschen nachzuahmen, die eine klare Ausrichtung auf Jesus haben, die einen Kompass haben, der nur in eine Richtung zeigt. Aber Paulus ist sich auch sehr wohl bewusst, dass es nicht nur gute Vorbilder in einer Gemeinde gibt und in unser aller Leben, sondern er kennt auch die Gefahren. Und vor ihnen will er uns auch hier warnen. In Vers 18 schreibt er: Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das sind Worte an eine Gemeinde. Und eine Gemeinde, die sogar unter Verfolgung steht, wo sich Menschen zweimal vielleicht überlegen, ob sie da mitmachen wollen, ob sie zu diesen gezählt werden. Und trotzdem sagt Paulus hier, viele wandeln als Feinde des Kreuzes Christi. Also als Feinde von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und was hat Jesus am Kreuz getan? Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns, um als Einziger, der ohne Schuld war, alle Schuld auf sich zu nehmen, für diejenigen, die an ihn glauben. Das Kreuz steht für unverdiente Gnade, für Rettung aus Glaube und für eine radikale Veränderung des Lebens. Und doch sagt er hier zu der Gemeinde, viele wandeln als Feinde. Es gibt nicht nur die, die nachfolgen, sondern es gibt eine zweite Gattung Menschen, die die Feinde sind. Nur diese zwei. Und was macht sie zu Feinden? Oder zu welchen Menschen redet Paulus hier? Und das ist eine ziemlich interessante Stelle eigentlich, weil vorher hat Paulus einmal erwähnt, die Leute, die künstliche Regeln aufgestellt haben, die Gemeinde zurückführen wollten in das, was die Juden vorher gehabt hatten, nämlich viele Regeln. Die wollten sie in eine gewisse Werkegerechtigkeit zurückführen. Davor warnt Paulus sie vorher eindringlich und sagt, dass er, wenn sich jemand seiner Werke rühmen kann, dann er. Aber er achtet all das, was er vor den Menschen darstellen konnte, was er Tolles gemacht hat, was für Gesetze er eingehalten hat, für Dreck, um Christus zu gewinnen. Ja? Und die andere Art von Menschen, die, vor denen Paulus uns hier warnt, sind sogenannte Liberalisten oder so. Also es gab zwei Hauptgefahren zu der Zeit. Diejenigen, die die Menschen hin zu extrem vielen Regeln geführt haben, um ihnen was aufzubürden. Und dann gab es noch die Freiheitsliebenden. Also ganz wie heutzutage. Und zwar Leute, wo Paulus uns auch noch an einer anderen Stelle vor ihnen warnt, dass man die Freiheit, die wir durch Christus haben, dass er uns unsere Schuld vergeben hat, nicht missbrauchen dürfen, um zu sündigen. Jesus ist sowieso für mich gestorben, also kann ich machen, was ich will. Und vor solchen Leuten warnt uns Paulus hier. Ihr Gott ist ihr Bauch. Ihr Gott ist nicht Jesus. Sie gehen vielleicht in die Gemeinde. Du gehst vielleicht in die Gemeinde. Aber folgst du Jesus nach? Oder geht es nur um dich? Und sie sind stolz auf das, was sie machen. Sie sind stolz auf das, was sie erreichen, wie sie sich darstellen können vor den Menschen. Sie sind irdisch gesinnt, sagt Paulus. Und weil sie irdisch gesinnt sind, wird sich auch ihr Fokus ständig ändern. Sie werden mal dies wollen, mal das wollen. Es wird sich immer wieder ändern. Sie werden rumlaufen wie mit dem Kompass vom Jack Sparrow. Sie werden nicht ankommen. Sie werden immer nur ihren Zielen hinterherlaufen. Sie kennen nicht den richtigen Weg, weil sie nicht nach ihm fragen. Und darum ist es wichtig zu wissen, was für ein Vorbild wir haben, was unsere wahren Vorbilder sind. Weil das Leben ziemlich komplex ist und wir in einer immer komplexeren Gesellschaft leben. Wir haben so viele Einflüsse, so viele Menschen, die uns von allen Seiten auf uns einreden. Und Wir wissen manchmal nicht, was richtig und was falsch ist. Und Paulus warnt vor zwei unterschiedlichen Vorbildern in der Gemeinde. Aber wenn ihr jetzt sagt, so, oh ja, von solchen Leuten in der Gemeinde lasse ich mir eh nichts sagen, das ist für mich kein Problem. Dann stellt sich die Frage, was für Vorbilder hast du in der Freizeit? Denn wir haben alle heutzutage über unser Smartphone Zugriff auf so viele unterschiedliche Meinungen, auf so viel Wissen, auf so viele Life-Coaches, Motivationstrainer und ich weiß nicht, was alles, dem wir uns aussetzen. Wir greifen dazu, hören uns das an, finden es gut oder nicht oder berieseln uns und letztlich lassen wir unser Denken davon beeinflussen. Und es gab in den 60er oder 70er Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ein interessantes Experiment. Am liebsten hätte ich das hier durchgeführt, aber nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, dass es ein bisschen zu viele Verfälschungen zum Experiment dort vor Ort gibt, als dass ich das jetzt aussagekräftig durchführen könnte und es würde auch zu lange dauern. Aber es ist ein sehr einfaches Experiment und zwar es wird das Ash-Experiment genannt, falls ihr das mal googeln wollt. Und er hat Folgendes gemacht. Er hat ein Bild an die Wand projiziert und auf der linken Seite war ein Strich. Das war der Referenzstrich. Der hatte eine gewisse Länge und rechts daneben waren drei weitere Striche. A, B und C. Und, also man kann es hier sehen, falls ihr es seht, falls nicht, ist nur ein Beispielbild. Und die Teilnehmer von diesem Experiment mussten dann sagen, welcher der Striche A, B, C genauso lang ist wie der Referenzstrich. So, und alle saßen drin und alle waren eingeweiht bis auf eine Person. Eine Person dachte wirklich, keiner weiß, was jetzt vorkommt. Das Experiment wurde erklärt und es geht los. Und das erste Bild wird gezeigt und einer von denen, die eingeweiht sind, fängt an. Und derjenige, der nicht eingeweiht ist, ist irgendwo weiter am Ende. Nicht ganz am Ende, aber irgendwo in der Mitte hin zum Ende. Und er sagt die richtige Antwort. Und alle sagen, okay, A, A, A. Und er sieht auch, A ist richtig. Dann kommt ein zweites Bild. Und der richtige Strich ist diesmal B. Aber alle sind eingeweiht und alle sagen das Falsche. Direkt der erste fängt an, C. Der zweite überlegt auch kurz, C. Und so geht's rum, reihum, bis es zu der Person kommt. Und dann geht's insgesamt 18 Bilder, wobei die Gruppe, die eingeweiht sind, 6-mal das Richtige gesagt hat, aber in 12 Fällen konsequent alle zusammen das Falsche gesagt haben. Was ist dabei rumgekommen? Ein Viertel der Leute, die dabei geprüft wurden, hat sich nicht beeindrucken lassen. Die haben immer das Richtige gesagt. Aber 75% der Menschen, die drin saßen, haben wenigstens einmal das Falsche getippt. Und ein Drittel, also 33%, haben sogar sich jedes Mal der falschen Meinung angeschlossen. Obwohl es offensichtlich ist, was richtig ist. Es war auch nicht mal so gemacht, dass es irgendwie besonders knapp ist, sondern es war schon auf jeden Fall erkennbar, was richtig und was falsch ist. Und trotzdem hat sich die Mehrheit blenden lassen und hat sich überzeugen lassen, ah, okay, das ist richtig. In einer Kontrollgruppe wurden Leute gefragt, einzeln, nicht in der Gruppe, sondern einzeln gefragt, was richtig ist. Und dort war das Ergebnis, dass 99% richtig getippt haben. Vielleicht hat sich einer mal irgendwie vertan, warum auch immer. Aber 99% haben das Richtige gesagt, wenn sie allein waren. Was können wir daraus lernen? Es ist wichtig, mit wem du dich umgibst. Es ist wichtig, wem du vertraust. Es ist wichtig, wenn du Rat brauchst, zu einer Person zu gehen, von der du weißt, dass sie dir die Wahrheit sagen wird. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die ihre eigenen Ziele verfolgen, die ihr eigenes im Sinn haben, dann wirst du auch einen entsprechenden Rat bekommen. Vielleicht ist der mal gut, vielleicht ist der schlecht, aber dieser Rat ist nicht vertrauenswürdig. Es sei denn, deine Vorbilder sind vertrauenswürdig. Und die Frage ist ja, wie kann ich diese zwei Arten von Vorbildern, ob in der Gemeinde oder in der Welt, unterscheiden? Denn das ist das Wichtige, das letztlich Essentielle. Wie kann ich erkennen, was ein richtiges Vorbild ist und welches nicht? Und wenn wir in den Text schauen, steht bei beiden, dass sie wandeln. Über die guten Vorbilder heißt es, ihr Brüder, seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und von den schlechten Vorbildern heißt es, denn viele wandeln als Feinde des Kreuzes Christus. Und der Wandel einer Person ist beobachtbar. Du kannst beobachten, du kannst ihnen zuhören. Du kannst hören, worüber sie reden. Du kannst sehen, wofür sie sich Zeit nehmen, wofür sie ihr Geld benutzen, wofür sie ihre Talente einsetzen und ihre Fähigkeiten. Wofür leben deine Vorbilder? Worüber reden deine Vorbilder? Wofür nehmen sich deine Vorbilder Zeit? Ich will jetzt ganz bewusst keine speziellen Beispiele nennen an Vorbildern. Denn wenn ich jetzt sage, ihr nehmt euch irgendwelche Fußballer als Beispiel, dann werden die meisten sagen, solche Leute habe ich nicht als Vorbild, aber der und der, der hat das nötig. Der sollte mal seine Vorbilder überdenken. Nein, ich fordere euch auf, in euer Leben selbst zu schauen. Wem folge ich nach? Wir sind Follower auf Instagram, auf Twitter. Wir haben unsere Freunde auf Facebook, deren Inhalte wir sehen können. Wem folgen wir? Mit welchen Inhalten füllen die uns? Und das ist so ironisch. Wir nennen uns Follower und folgen nach irgendwelchen Leuten, die wir gar nicht kennen, die uns irgendetwas präsentieren, aber die wir persönlich nicht kennen und wo wir nicht nachprüfen können, ob das, was sie sagen, mit ihrem Leben übereinstimmt. Die einen, die leben für das Hier und Jetzt. Sie sind ihres eigenen Glückes Schmied. Und Paulus schreibt, ihr Ende ist das Verderben. Sie werden scheitern. Und wenn sie Glück haben, werden sie noch hier auf dieser Erde scheitern, sodass sie umkehren können. Und wenn sie Pech haben, werden sie ein böses Erwachen haben, nachdem sie tot sind. Und die anderen, die guten Vorbilder, die wissen, dass sie nur auf der Durchreise sind. Sie haben einen Auftrag hier auf der Erde. Und in Vers 20 steht es, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gute Vorbilder leben nicht für das Hier und Jetzt. Sie werden dich immer wieder auf Christus hinweisen. Und in Matthäus 7, Vers 16 spricht Jesus darüber, wie man seine Nachfolger erkennt. Und es ist ganz einfach. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Welche Früchte haben deine Vorbilder? Bringen deine Vorbilder dich näher zu deinen Zielen oder bringen deine Vorbilder dich näher zu Jesus? Und Paulus ist sich aber einer Sache bewusst. Es reicht nicht nur, ein Vorbild zu haben. Über die guten Vorbilder sagt er nicht nur über sich, folgt mir nach, sondern er sagt und lernt von denen, die unserem Beispiel schon folgen. Er sagt damit, es gibt Menschen unter euch, die ahmen Christus schon nach. Sie haben das Evangelium gehört und sie setzen es in ihrem Leben um. Und er sagt, sucht diese Personen, lernt von ihnen, werdet zu Nachfolgern. Die Menschen in Philippi sollen es gar nicht erst versuchen, es alleine zu schaffen. Und wir sollen es gar nicht versuchen, es alleine zu schaffen. Und im gleichen Brief sagt er schon zuvor, schreibt er ihnen, dass er ihnen Timotheus schicken will. Und über Timotheus schreibt er, ich kenne keinen, in Philipper 2, 20, Vers 22, ich kenne keinen, der so aufrichtig, wie er um euch besorgt ist. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn für seinen Vater arbeitet, so hat er mit mir zusammen für die Botschaft von Jesus Christus gearbeitet. Er sagt, es gibt Menschen, die folgen mir nach und sie haben sich bewährt. Sie haben sich in vielen Situationen als wahre Nachfolger erwiesen. Sie sind kein Fähnchen im Wind, das heute mal dahin läuft und morgen mal da. Nein, sie haben einen genauen Fokus. Sie wollen Christus nachfolgen. Ja? Natürlich fallen sie auch mal hin, aber ihr Blick ist immer Richtung Christus. Und auch unter uns gibt es Vorbilder. Und wir sollen diesen Menschen nachfolgen. Doch wie können wir etwas von diesen Menschen lernen? Wir wissen, dass wir an ihren Früchten erkennen können, wer Christus wirklich nachfolgt. Aber wie können wir von ihnen lernen? Und das ist eigentlich auch super einfach, indem wir Zeit mit ihnen verbringen. Indem wir Zeit mit Menschen verbringen, von denen wir sehen, dass es ihnen ein Herzensanliegen ist, Christus ähnlicher zu werden. Indem wir ihnen Fragen stellen, die uns bewegen, die uns herausfordern, wo wir nicht weiter wissen. Und indem wir uns ihren Rat anhören und ihn umsetzen. Immer und immer wieder. In Kapitel 4, 8 und 9 im Philipperbrief schreibt er ihnen, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. All diese Dinge sollen wir umsetzen und ein gutes Vorbild wird uns auch zu diesen Dingen anleiten. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn ihr Jesus nachfolgt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir nicht alleine sein. Gottes Frieden wird mit uns sein. Und einem Vorbild nachzufolgen, das wird nicht immer einfach sein. Denn wenn wir uns wirklich auf ein Vorbild einlassen, werden wir zwangsweise sehen, wo wir Schwächen haben, wo wir immer noch Fehler haben. Und wir werden immer wieder überführt werden in unserem Handeln. Aber auch nur, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir das, was in uns ist, auch anderen Leuten preisgeben, sodass sie uns anleiten können. Es ist viel leichter, sich mit Leuten zu umgeben, die dich da lassen, wo du bist. Die dich nicht herausfordern. Das ist sehr bequem, weil dann muss ich nichts ändern, alles bleibt, wie es ist und alles ist schön. Aber wenn dein Vorbild wesentlich weiter ist als du, dann wird er dich herausfordern, aus deiner Komfortzone zu treten. Und er wird dich herausfordern, zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden, damit du selbst irgendwann ein Vorbild werden kannst. Wenn ihr euch jetzt fragt, so, hey, ich kenne aber gar keine Vorbilder in der Gemeinde, Georg. Wem soll ich denn nachfolgen? Irgendwie, weiß ich nicht. Dann gibt es auch dafür einen Trost. Nämlich, zum einen, es gibt auf jeden Fall einige Leute hier, die folgen Christus nach. Zum anderen ist unsere erste Perspektive immer Jesus. Und um Jesus zu kennen, müssen wir sein Wort kennen. Müssen wir das wissen, was Jesus übers Leben sagt und über sich selber. Des Weiteren auch das, was seine Nachfolger in der Bibel sagen. Wenn wir die Bibel kennen, dann werden wir schon ziemlich viele Vorbilder haben. Gute und schlechte. Wir werden sehen, was gut ist und was schlecht ist. Aber damit sind wir auch nicht alleine gelassen hier in Europa. Wir haben so viele Glaubensvorbilder in der Geschichte, von denen wir heute noch lesen können. Über die Bücher geschrieben wurden und die Bücher geschrieben haben. Irgendwelche Missionare oder andere Größen, ein Jim Elliot oder Corrie ten Boom, ein Georg Müller und Spurgeon und wer auch immer, die in unterschiedlichen Situationen waren, die unterschiedliche Aktionsfelder hatten und die aufgeschrieben haben oder über die aufgeschrieben wurde, wie sie mit Gott gelebt haben, wie sie ihm nachgefolgt sind. Und wenn ihr euch fragt, wenn ihr euch sagt, ich habe hier kein Vorbild, dann kauft euch ein Buch von ihnen. Und wenn ihr sagt, ihr habt kein Geld, dann kommt zu mir. Ich habe auch nicht so viel, aber egal. Genau. Denn erst wenn ihr großen Männern folgt, könnt ihr zu großen Männern werden. Wenn ihr großen Frauen folgt, könnt ihr zu großen Frauen werden, die selber Vorbilder werden. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Die Frage hat eigentlich der Lukas mir gestellt bei der Vorbereitung. Und zwar, kannst du schon diese Worte von Paulus sagen? Kannst du dich vor die Jugend hinstellen und in voller Demut sagen, werdet meine Nachfolger? Kannst du das? Was würde dann geschehen, wenn du dich hinstellst und alle folgen dir nach? Wenn alle in diesem Raum ab heute dich zum Vorbild haben? Wenn alle darüber reden, worüber du redest? Wenn alle sich dafür Zeit nehmen, wofür du dir Zeit nimmst? Wenn alle ihr Geld dafür benutzen, wofür du es benutzt? Wenn alle ihre Fähigkeiten dafür einsetzen, wofür du sie einsetzt? Was würde dann passieren? Und wenn du bei diesem Gedanken, ein Vorbild sein zu müssen, erschrickst, dann ist das gut. Es ist natürlich auch schlecht, aber es ist auch gut, denn dann hast du die Möglichkeit, etwas zu verändern. Dann hast du die Möglichkeit, dich zu hinterfragen und zu schauen, wo bin ich denn ein schlechtes Vorbild? Wo folge ich Christus nicht nach? Wo leite ich andere in die Irre in dem, was ich tue? Paulus fordert die Gemeinde in Philippi auf, ihm nachzufolgen, weil er Jesus nachfolgt. Und sie sollen von denen lernen, die es schon tun. Und Paulus sagt das im vollen Bewusstsein, dass wenn Menschen ihm nachfolgen, es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein wird, sondern er in seinem eigenen Leben gesehen hat, was passiert, wenn man Christus immer und überall bekennt. Man wird auf Ablehnung stoßen. Wir werden vielleicht keinen Schiffbruch oder Hunger leiden müssen hier, aber wir werden vielleicht Freunde verlieren, wir werden Menschen verlieren, die uns nahestehen, weil sie sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und er sagt es trotzdem, obwohl er noch viel Schlimmeres erlebt hat, was wir uns hier vorstellen können, sagt er, folgt mir nach. Warum? Weil er weiß, worin die wahre Freude ist. Unsere Vorbilder hier auf dieser Erde, die bedienen all unsere Wünsche. Wir suchen uns Vorbilder aus, die sowieso in dem gut sind, worin wir vielleicht gut sein wollen. Und die ihr eigenes Ding machen und vielleicht sogar profitieren davon, dass wir ihnen folgen. Wir brauchen nur auf die Influencer zu schauen. Aber Paulus fordert uns auf, Jesus nachzufolgen. Und darin liegt kein Gewinn hier auf Erden. Und ich fordere euch hiermit auf, es den Philippern gleich zu tun. Folgt Jesus nach und lernt von denen, die es schon tun. Wohin zeigt dein Kompass? Hat dein Kompass ein Ziel oder springt dein Kompass hin und her? Je nachdem, wie du heute aufgestanden bist, worauf du Bock hast gerade oder was du heute als besonders wichtig erachtest. Amen.